Ich gebe zu, mir ist nicht ganz wohl. Ich rede nicht gerne über Sünde. Aber heute ist es dran. Ich habe schon gemerkt, als bei den Liedern, die haben wir jetzt vor ein paar Tagen ausgesucht, dann haben wir so gespielt und ich habe gesagt, oh, noch eins über Sünde. Also über das, was wir so mit uns tragen und was wir nicht so gerne anschauen. Und dann kam noch eins, habe ich mich selbst überrascht und dachte, ja, interessant, ne, dass man da nicht so gerne hinguckt. Und das nicht so gerne ins Auge fasst, was uns so, wie wir es gerade gelesen haben, ein unheilbares Herz vor Augen malt, das da in uns schlagen soll. Wir sind in unserer Reihe Gott entdecken, sprechen über die Grundbegriffe des christlichen Glaubens und es geht darum zu ergründen, worum es im Kern unseres Glaubens geht, in dem, was wir Christsein oder Christentum nennen. Und heute, wie gesagt, geht es um diesen ungemütlichen Begriff der Sünde. Sie steht uns im Weg. Sie steht uns im Weg, ein fruchtbares Leben führen zu können. Ein Leben, was wir eigentlich führen wollen. Fruchtbar, was meine ich damit? Wenn wir Galater 5, 22 aufschlagen, dann lesen wir so eine Liste von Dingen, wo uns mit jedem Wort wärmer wird und wo wir merken, oh, das, genau das und so möchte ich leben. Es geht um Liebe, es geht um Freundlichkeit, es geht um Großzügigkeit, es geht um Barmherzigkeit, um Geduld, um Frieden, um Selbstbeherrschung. Das sind die Dinge, nach denen wir uns sehnen. Das ist das Bild, was wir für ein Leben vor Augen haben, was wir doch führen wollen und was wir auch vom anderen erwarten. Und wenn er mal nicht so ist oder sie, dann merken wir das ganz schnell, dass uns das nicht gut tut. Wenn Unfrieden da ist, wenn unbeherrschtes Handeln da ist, wenn Lieblosigkeit da ist. Ich möchte zum Beginn einen sehr, sehr grundsätzlichen Gedanken mit uns teilen. Es werden noch mehr kommen, ihr kennt mich. Aber ich habe ein Zitat gefunden, was mich wirklich tief bewegt hat, weil ich es so weise fand, von einem jüdischen Religionsphilosophen, Martin Buber heißt er. Und dieses Zitat heißt, es gibt nur wirklich eine Sünde. Zu vergessen, dass jeder ein Königskind ist. Es gibt nur wirklich eine Sünde. Zu vergessen, dass jeder ein Königskind ist. Dein Nachbar, ein Königskind. Dein Chef, ein Königskind. Der Mann an der Kasse, die Frau im Bus, der Mann auf der Bank, das Kind auf dem Spielplatz, dein Sohn, deine Tochter, dein Mann, deine Frau, deine Freundin, alle Königskinder. Du selbst, ein Königskind. Was für ein erhabener Gedanke. Wo kommt er her? Wie kam Martin Buber auf diese Zusammenfassung seiner Erkenntnis? Nun, er schaut in die Schöpfungsgeschichte. Und da lesen wir, Gott erschuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Gott, der Schöpfer und Erhalter des Lebens, können wir ihn König nennen? Größer geht's nicht. Nennen wir ihn König. Der König der Welt. Der Schöpfer und Erhalter des Lebens hat uns zur Welt gebracht. Wir stammen von ihm ab. Wir tragen sein Bild in uns. Wer Menschen sieht, bekommt ein Bild von Gott. Luther sagte, wenn du ein Kind siehst, hast du Gott auf frischer Tat ertappt. Das ist ein herrlicher Vers, Spruch, den man auf jede Geburtskarte schreiben kann, wenn ein Kind geboren wurde. Wenn du ein Kind siehst, hast du Gott auf frischer Tat ertappt. In jedem Menschen, den du siehst, siehst du eine Tochter, einen Sohn Gottes, die sein Wesen widerspiegeln. Eigentlich. Ursprünglich. Denn wenn wir uns diese Welt anschauen, ist klar, dass es etwas anders ist, als es gedacht war. Denn es gibt Leid und Hass und Gewalt und Dinge, die Gottes Art und Wesen nicht verursacht haben können, die nicht von ihm kommen können, die Einzug gehalten haben in diese Welt und in unser Miteinander. Und dieses Andere ist die Sünde, für die es in der Bibel unterschiedliche Begriffe gibt, Verfehlung, Frevel und so weiter. Aber der Begriff Sünde selbst kommt im Alten Testament vom hebräischen Kata oder Hata, je nachdem, wie man es ausspricht, und im Neuen Testament vom griechischen Hamartia. Kata ist ein Wort, was eigentlich Verfehlung oder Zielverfehlung oder Versagen bedeutet. Da gibt es zum Beispiel im Richter 20, Vers 16 eine Stelle, wo von Soldaten berichtet wird, die mit einer Steinschleuder, also es ist eine besondere Fähigkeit, die den Gegner verwirrte, weil man nicht mit rechts, sondern mit links, da musste man sich anders schützen und so, also mit links, mit einer Steinschleuder so haargenau treffen konnten, dass sie kein Katar hatten, dass sie ihr Ziel nicht verfehlten. Man könnte auch übersetzen, dass sie das Haar auf dem Kopf eines Mannes trafen. Ein anderes Beispiel ist etwas alltäglicher, ein Beispiel für das Wort Katar. Da heißt es in Sprüche 19, Eifer ohne Wissen ist nicht gut. Ein Mensch, der es allzu eilig hat, verfehlt, also Katar, leicht den richtigen Weg. Wir merken so ein bisschen, kriegen ein bisschen Gefühl für dieses Wort. Also genau treffen oder eben nicht genau treffen, verfehlen oder den Weg, den man gehen möchte, verfehlen, das kann mit Irrtum oder mit Orientierungslosigkeit über Übermüdung oder schlechter Informationen, Eifer ohne Wissen zu tun haben. Also den richtigen Weg verfehlen. Aber was ist denn der richtige Weg? Was ist das Ziel des Menschseins, das wir nicht verfehlen sollen, wo kein Katar herrschen soll? Es ist einfach. Schauen, wenn wir zurückgehen an die ersten Verse der Bibel. Das Ziel des Menschseins ist, als Abbild Gottes zu leben und meinen Mitmenschen als eben solch ein Abbild zu behandeln. Respektvoll, liebevoll, würdigend, barmherzig und all diese Dinge, von denen wir schon gesprochen haben. Leider fällt genau das uns nicht mehr so leicht. Und darum gab Gott seinem Volk, den Israeliten, wenn wir wieder zurückgehen in die Geschichte des Volkes Gottes, sah Gott, dass das nicht so leicht war für die Menschen. Denn die Sünde war in der Welt. Und darum gab er seinem Volk, den Israeliten, zwei Steintafeln, auf denen 10 Merkmale standen, so möchte ich es mal sagen, mit denen man feststellen konnte, ob man auf dem richtigen Weg ist oder Katar, also sündigt. 5 beschrieben das Versagen, Gott zu lieben, oder eben die richtige Version, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und so. Und 5 beschrieben das Versagen, Menschen zu lieben. Du sollst nicht lügen, nicht stehlen und so weiter. Beides gehört zusammen und ist in der Bibel untrennbar miteinander verbunden. Gott zu lieben und die Menschen zu lieben. Du kannst nicht einen Menschen gegenüber sündigen und glauben, das verändert nichts zwischen Gott und dir. Da der andere Mensch ein Abbild Gottes ist, sein geliebtes Wesen, führt dein Katar an diesem Menschen auch immer zu Katar, zur Sünde gegenüber Gott. Und umgekehrt, wenn du Gott und seine Idee vom Leben ignorierst, wird es Auswirkungen auf dich und deine Mitmenschen haben. Einfach weil die Grundordnung deines Wesens, deines Seins durcheinander gerät. Und wenn du Gott doof findest, wird es auch dein Bild von dir selbst verkrümmen. Denn du bist sein Abbild. Dann fängst du an, dich zu überhöhen oder zu erniedrigen und dich selbst doof zu finden. Alles Katar. Alles verfehlt. Im Grunde ist Sünde also das Versagen, wirklich Mensch zu sein. So einfach kann man es sagen. Sünde ist das Versagen, wirklich Mensch zu sein, so wie es gedacht war. Und das Problem ist, dass dieses Versagen, dieses Scheitern oft zunächst unbemerkt passiert. Und sogar in dem Glauben manchmal in dem Glauben richtig zu liegen. Da gibt es zum Beispiel dieses Beispiel von König Saul, einem alten König aus der Bibel, der einen Mann durch die Wüste jagte, den er für einen Verbrecher hielt. Und später stellte sich heraus, oder er erkannte, es war David, der später sein Nachfolger wurde, ein angesehener König, Er war kein Verbrecher. Und er verschonte sogar, David verschonte sogar Saul und begangen eben kein Verbrechen an ihm, als er in seiner Hand war und er ihn hätte töten können. Als Saul seinen Fehler erkannte, sagte er, ich habe gesündigt. Chata. Ich lag völlig falsch. Und ich habe es nicht gemerkt. Ich war voll unterwegs im Glauben, ich mache das Richtige. Und doch war es falsch. Bei der Sünde geht es also nicht nur darum, Böses zu tun. Es beschreibt, wie leicht wir uns selbst etwas vormachen und unsere schlechten Entscheidungen sogar versuchen, als gute zu definieren. Sünde führt dazu, dass wir uns und unser Verhalten nicht richtig einschätzen können. Und dass wir uns nicht so verhalten, wie wir es eigentlich erkannt haben. Wir merken, wie grundsätzlich das wird und wie unausweichlich. Wir können Gut und Böse nicht richtig unterscheiden und einschätzen. Davor hatte Gott die ersten Menschen gewarnt. Esst nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Böse. Ihr kriegt das nicht hin. Die Folge wird schlimm sein. Eure Fehleinschätzung wird Tod und Verderben bringen. Die Bibel beschreibt also dieses menschliche Versagen, diese Sünde tief gegründet, genau wie unsere Neigung, uns selbst etwas vorzumachen in diesem ganzen Bereich. Und schließlich treibt uns unsere Sünde sogar dazu, Selbstsucht auf Kosten anderer, selbstsüchtig auf Kosten anderer den eigenen Vorteil zu ergreifen und zu suchen. Das lässt Beziehungen zerbrechen. Ich denke an mich, ist mir egal, was mit dem anderen ist. Natürlich, ist ja auch ganz logisch. Wenn ich den Eindruck habe, Gott sorgt nicht für mich, dann muss ich für mich sorgen. Und das sorgt dafür, dass ich an mich denke zuerst, statt an meinen Mitmenschen zu denken. Man sieht das schon bei Kain und seinem Bruder Abel. Abels Opfer kam irgendwie besser bei Gott an, warum auch immer. Und Kain wurde sauer. Gott warnte ihn, dass er eine Verantwortung hatte, wie er jetzt reagieren würde. Und sagte zu ihm, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen, Klammer auf, auch deinem Bruder und mir. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür, Chata. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrsche sie. Chata lauert vor deiner Tür, sagt Gott, beherrsche sie. Es ist das erste Mal übrigens, dass Sünde in der Bibel erwähnt wird an dieser Stelle. Und sie wird dargestellt wie ein wildes Tier, das um die Ecke irgendwo lauert und dich zu verschlingen droht. Kann man sagen, gut, dann ist das Ding wohl nicht mehr zu retten. Und Gott schiebt aber hinterher, du aber beherrsche sie. Einfach zu sagen, ich kann nichts dafür, ich schlag dich halt tot, das geht auch nicht. Wir bleiben verantwortlich. Was für eine Spannung, was für eine Zwickmühle. Was können wir also tun? Es kommt darauf an, wie wir leben wollen. Willst du die Sünde in dir beherrschen? Willst du es? Selbst wenn deine Kraft nicht reicht, willst du es? In welche Richtung geht dein Blick? Hast du Gutes im Sinn oder Böses? Schaust du in die Richtung, die Gott sich vorstellt, wie das Leben sein sollte? Oder sagst du, ist mir egal, schaffe ich sowieso nicht und außerdem macht das viel mehr Spaß? Oder was auch immer dein Grund dann ist. Es gibt diese Umkehr, wenn wir in die eine Richtung weg von Gott denken, uns umzukehren und zu wollen, dass es besser wird. Wenn wir das Gute wollen, dann will und kann Gott uns selbst zeigen, was gut und was nicht gut ist, damit wir das Ziel eben nicht verfehlen, das wir doch hoffentlich erreichen wollen. Und der Weg zu diesem Ziel ist darum die vertraute Lebensverbindung mit Gott. Wir kommen nicht ohne Gott aus dieser Sache raus. Es ist das ihm zugewandte Leben, die Anbetung und das auf ihn hören. Nehmen wir dieses alte Wort Gehorsam. Von Hören kommt das. Gehorsam sein, hören, wo Gott mich hinführen möchte, worauf er mich aufmerksam machen möchte. Es ist Anbetung und Gehorsam, was uns das Leben ermöglicht, indem wir nicht Kata ständig und unausweichlich erleben müssen. Können wir aber aus unserer Kraft diese Lebensverbindung zu Gott finden und halten? Können wir sagen, okay, dann mache ich es halt anders. Seit dem sogenannten Sündenfall kämpfen wir diesen Kampf um Beherrschung, um Lebensverbindung mit Gott, mehr oder weniger. Das ganze Alte Testament durch mit den Opferriten und mit den Bekenntnissen des Volkes Israel, mit ihrem Versagen und mit ihrem Wiederumkehren und wieder aufgerichtet werden und wieder versagen und wieder umkehren und wieder aufgerichtet werden. Ein ewiger Kreislauf und es nahm und nahm kein Ende und wurde nicht besser. Und Paulus selbst, der später im Neuen Testament schreibt, hat diesen Kreislauf in sich und merkt, dass er dieses Ziel im Sinn hat und das will, aber es nicht schafft. Und er kämpfte diesen Kampf und verlor ihn selbst und sagte im Römerbrief diesen berühmten Satz: Ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Kennst du das? Dass du eigentlich das tust, was du eigentlich hast? Was ist los in uns? Was für ein erbärmliches, krankes Herz schlägt in unserem Leib? Dass wir uns abends an den Kopf fassen und denken, wie konnte ich das tun? Wie konnte ich so denken? Wie konnte ich das sagen? Wie konnte ich diesen Menschen so verletzen? Das ist unser großer Schmerz. Unsere große Suche. Und die Quelle allen Leids in dieser Welt und in deinem und meinem Leben. Ja, dieses altmodische Wort, was wir nicht mehr hören wollen und können, was wir am liebsten wegradieren würden aus diesem Leben und aus der Bibel und immer Sünde und so. Wir müssen darüber sprechen, weil es so furchtbar ist, weil es so unausweichlich ist und weil es so tief in uns steckt. Es wird oft belächelt, es ist zu altmodisch, aber wir sehen, dieses Wort steht für eine ernüchternde und schmerzlich wahre Beschreibung des menschlichen Zustandes, das Versagen, ein Mensch zu sein, der Gott und andere liebt. Unsere Unfähigkeit zu beurteilen, ob wir richtig oder falsch liegen. Der grundlegend egoistische Impuls, der den Großteil unseres Handelns bestimmt, wenn wir ehrlich sind. Und die Folge von dem, die Sünde macht alles kaputt. Und führt zu Kriegen und manchmal kann ich den Fernseher gar nicht mehr anmachen. Es ist zum Heulen. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Erlösung. Wir brauchen Umkehr. Und wir sind immer noch bei der Frage, wie unser Leben fruchtbar wird. Und wir kommen gleich zum schöneren Teil, das verspreche ich. Ich möchte aber diesen düsteren Teil noch einen Moment konsequent zu Ende denken. Was passiert, wenn ich mich nicht hilfesuchend an Gott wende? Wenn ich keine Erlösung suche? Wenn es mir egal ist, ob mein Leben gute Frucht hervorbringt? Wenn es mir egal ist, ob ich Liebe, Mitgefühl, Barmherzigkeit, Geduld und Nächstenliebe irgendwie vermehre in meinem Leben und darauf aus bin, dass es mehr passiert? Wenn es mir einfach egal ist? Wenn ich immer wieder kommentarlos von diesem Kattertier mich fressen lasse und mich ihm gleichgültig hingebe, wenn ich als ein Sklave der Sünde weiterlebe, wie Paulus sagt. Wenn ich es sogar besonders klug finde, gegen Gottes Ideen von Leben zu sein. Erlösung brauche ich nicht, kriege ich selbst hin. Wenn ich einfach weiter lüge und in Gedanken morde, wenn ich Menschen rücksichtslos gegenüber bin, wenn ich sie respektlos aburteile, wenn ich immer weiter auf diesem Weg gehe, auf dem ich mein Gewissen und letztlich Gott missachte. Wenn ich immer wieder mich rausrede und nicht Verantwortung für mein Denken und Handeln übernehme. Wenn ich meinen Halt immer in nichtigen und vergänglichen Dingen suche, statt in dem, der diese Welt geschaffen hat und der das Gute im Blick hat und bis heute erhalten hat. Wenn ich mein Herz unbewusst oder bewusst mit unmenschlichem, ungöttlichem fülle, statt von Jesus zu lernen und Gutes im Sinn zu haben. Und wenn ich nichts von Erlösung wissen will, was passiert dann? Dann wird in mir immer weniger Funke Gottes zu finden sein. Sein Abbild in mir wird blass und ich werde immer unmenschlicher. Wenn ich so ein Leben lang alle Anreize Gottes ignoriere, umzukehren, Hilfe anzunehmen. Alle Zeichen der Liebe Gottes wegdrücke, weil ich immer noch meine, dieses Leben selbst von mir von mir selbst definierten Guten, ich sage, was gut ist, bestimmen zu lassen. Dann frage ich dich, was soll Gott tun? Er lässt mich irgendwann in meinem Irrsinn leben und sterben. Er zwingt niemanden in seine Nähe. Die Liebe zwingt nicht. Sie lädt ein und sie lässt los. Und irgendwann lässt Gott uns los. Was dann passiert, ist ein dunkles Geheimnis, was von uns ahnungsvoll mit Hölle bezeichnet wird, von dem aber weniger bekannt ist, als wir denken. Die Bibel sagt wenig Genaues darüber, aber wenn es irgendwo erwähnt wird, dann sorgt es für Gänsehaut und Schrecken. Die Bibel sagt wenig Genaues darüber, außer dass es das Gegenteil von dem ist, was Gott für uns wollte. Und das muss schrecklich sein. Er gibt uns dahin, wo wir hin wollten, weit weg von ihm, der uns das Leben geschenkt hat. Der Theologe N.T. Wright beschreibt es sehr vorsichtig so: Es ist dem Menschen möglich, so weit auf Abwege zu geraten und das Flüstern der guten Nachricht so klar zurückzuweisen, dass diese Menschen nach dem Tod letztlich aufgrund ihrer eigenen wirksamen Entscheidung Wesen werden, die einmal Menschen waren, aber es nun nicht mehr sind. Kreaturen, die aufgehört haben, überhaupt noch Träger des Ebenbildes Gottes zu sein. Mit dem Tod jenes Körpers, mit dem sie Gottes gute Welt bewohnten, in der die glimmende Flamme des Guten noch nicht völlig erlöschen war, gehen sie nicht nur in einen Bereich jenseits der Hoffnung, sondern auch jenseits des Mitleids. Ein zielloser Zustand absoluter Einsamkeit und ein sinnloses Dasein in ewiger Fruchtlosigkeit. Wir haben davon in der Schriftlesung gehört. Ich, der Herr, sage, mein Fluch lastet auf dem, der sich von mir abwendet, seine Hoffnung auf Menschen setzt und nur auf menschliche Kraft vertraut. Er ist wie ein kahler Strauch in der Wüste, der vergeblich auf Regen wartet. Er steht in einem dürren, unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Du willst ein Bild für die Hölle? Nimm dieses. Und entdecke ihr Abbild jeden Tag in dieser Welt und in deinem Alltag. Denn sie kann hier schon beginnen. Wir kriegen schon eine Ahnung davon, wie es sein muss, wenn das Ding zu Ende geht. Verstehen wir, warum Gott die Sünde so sehr hasst? Weil er die Sünder so sehr liebt. Weil er uns nicht loslassen möchte. Und er hat in Jesus sein Leben gegeben, damit du nicht so endest, damit wir nicht so enden, damit diese Welt nicht so endet, nicht so endet. Denn er will Himmel statt Hölle. Er will Segen statt Sünde. Und der Weg dahin ist so klar. Wenn wir weiterlesen in diesem Jeremia-Text, doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn, setzt und mir ganz vertraut. Es ist so klar. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Können wir uns da reinspüren, immer an der Quelle des Lebens zu sein? Können wir uns vor Augen malen, wie diese Welt wäre, wenn wir so leben würden? Wenn wir in dieser Gemeinde so leben würden, wenn du in deiner Familie so leben würdest, am Wasser gebaut und deine Wurzeln strecken sich immer hin zu dem, der dich versorgt, mit Gutem. Gott hat immer unseren Segen im Sinn. Vergiss das nicht. Gott hat immer deinen Segen im Sinn und er möchte dich dorthin führen. Und es kommt darauf an, wie du dich entscheidest. Anbetung und Gehorsam. Schon als er mit Abraham in dieser denkwürdigen Situation war, als er diese Tiere vor ihm teilte, Genesis 1, Vers 12, Genesis 12. Vor Abraham hat er versprochen, vor diesem Mann Gottes hat er versprochen, uns einen Ausweg aus der Ausweglosigkeit zu bahnen. Er selbst hat einen Bund mit sich geschlossen, vor seinen Augen, vor Abraham, vor unseren Augen, die wir das heute lesen dürfen. Hat selbst versprochen, dass er einen Weg finden wird, der es uns möglich macht, ein gelungenes, fruchtbares Leben zu führen als liebender Mensch. Das, nach dem wir uns sehen, er hat es versprochen. Darum hat er uns nicht losgelassen. Darum gibt es diese Welt noch. Darum hat er nach der Sintflut gesagt, das passiert nie wieder. Darum gibt es den Regenbogen. Darum gibt es den Regenbogen. Weil er versprochen hat, dass er Segen für uns im Sinn hat. Darum ist Jesus bis heute als unvergleichlicher Mensch bekannt und verehrt, weil er dieses gelungene, fruchtbare Leben als liebender Mensch gelebt hat. Warum? Weil er ohne Sünde war. Er, nur er, war ohne Sünde. Er war das Abbild Gottes schlechthin. Wie wir es nicht aus unserer eigenen Kraft sein könnten. Denn er war Gott und Mensch zugleich. Er begegnete seinen Mitmenschen immer respektvoll, selbst seinen Feinden. Er liebte jeden Menschen mit reinem Herzen und diente ohne Gegenleistung. Seine Macht war die Liebe. Die Mechanismen der Angst, des Neides und des Zorns konnten ihn nicht ergreifen, wie sie uns immer wieder ergreifen. Sein Herz war kompromisslos auf seinen Vater im Himmel ausgerichtet. Selbst als es richtig gut ging und die Leute strömten zu ihm her und er war richtig populär auf dem Zenit seines Wirkens und alle klatschten und sagten, ich will auch zu diesem Jesus, sagte er, ich muss weg. Ich gehe jetzt auf diesen Berg und bete. Weil die Verbindung zu seinem Vater ihm wichtiger war als der Applaus der Menschen. Er wusste, dass er nicht leben kann, wenn er nicht mit seinem Vater verbunden ist. Sein Herz war kompromisslos auf seinen Vater im Himmel ausgerichtet. Er wollte das Leben des Reiches Gottes leben, der neuen Welt, die Gott eines Tages hier vollenden würde, mit all denen, die das auch wollen und ohne die, die das nicht wollten. Er war der erste neue Mensch. Er war Gott und Mensch. Darum konnte er uns aus der Gefangenschaft der Sünde befreien. Er hat sich der Folge der Sünde, nämlich dem Tod, zur Verfügung gestellt. Der durfte sich an ihm am Kreuz austoben. Man kann sich ja kaum vorstellen, was das für ein schreckliches Leiden war und wie es sich hingezogen hat. Stundenlang durfte der Tod sich an ihm austoben. Aber er konnte ihn nicht festhalten. Denn es gab an ihm nichts zu beklagen. Der Tod hatte keinen Grund, ihn zu nehmen. Er hatte keinen Griff, an dem er ihn festhalten konnte. Es gab keine Sünde an ihm. Es gab kein Vergehen. Es gab nicht den Grund, warum es den Tod überhaupt gibt, an ihm zu finden. Und weil er so ohne Sünde war und trotzdem starb an diesem Kreuz, so konnte er auch deinen Tod und meinen Tod und den Tod aller Menschen auf sich nehmen, denn er konnte ihn nicht festhalten. Er war frei. Er ist auferstanden von den Toten. Und er will auch dich frei machen von der Sklaverei der Sünde und des Todes. Und die Frage ist, willst du das? Willst du dich in diesen Windschatten deines Erlösers stellen? Dann kehre um zu Jesus. Bekenne ihm dein Katar, deine Sünden, soweit du sie weißt, und lade ihn ein, dein Herz zu erfüllen und dich zu führen als ein guter Hirte und Herr. Lass ihn dein Erlöser sein. Nun haben wir also einerseits Gott, der unsere Sünde sieht. Und andererseits ist dort Jesus, der unsere Sünde getragen hat. Und wir stehen da. Wenn wir alleine vor Gott stünden, bliebe die Folge unserer Sünde der Tod. Denn Gott ist heilig und wir können mit all der Sünde, so sehr wir sie auch beklagen, nicht bei ihm sein. Das lesen wir in den ersten Versen unseres Schriftworts in Jeremia. Der konsequente Fluch Gottes ist da, leider. Weil das Heilige nicht von dem Unheiligen verunreinigt werden kann. Die Sünde kann nicht bei dem sein, der den Menschen geschaffen hat als reines Wesen. Wenn wir aber Jesus als unseren Erlöser annehmen und bekennen, dass wir an ihn glauben, wenn wir ihm unsere ganze Sünde, die sichtbare, die unsichtbare, die laute, die leise, die bewusste, die unbewusste, wenn wir ihm all unsere Sünde geben und auf ihn hoffen, dann passiert Folgendes. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Jesus stellt sich sozusagen mit seinem Kreuz zwischen Gott und uns. Und wenn Gott uns dann ansieht, sieht er unsere Schuld nicht mehr. Denn Jesus hat sie auf sich genommen und sozusagen neutralisiert. Wenn Gott sagen würde, aber da war doch diese und jene Sünde im Leben von, und dann fällt dein Name, dann würde ja Jesus sagen zu seinem Vater, vergiss es. Ich habe das geklärt. Jesus hat unsere Schuld und Sünde gesühnt, sagt der Theologe. Gesühnt, das heißt zugedeckt, sie ist nicht mehr sichtbar. Sie ist durch das Opfer Jesu nicht mehr sichtbar. Mein Lehrer Hans-Ulrich Linke, wer ihn kennt, hat das mal so erklärt. Wir haben darüber gesprochen in der Bibelschulzeit und plötzlich gesagt, Thema, kann ich mal deine Brille haben? Dann nahm er meine Brille, hatte so dickes rotes Klebeband und klebte auf meine Brille einfach ein rotes Kreuz drauf, auf das rechte Glas. Und dann auf das linke auch noch. Dann hat er gesagt, so, jetzt nimm. Setz mal auf. Habe ich aufgesetzt. Was konnte ich sehen? Ich konnte noch einiges sehen, aber ich sah alles durch so ein Kreuz. So ist das. Jeden, den ich danach anschaute, sah ich durch das Kreuz. Und so sieht Gott uns. Wenn du Jesus als deinen Erlöser angenommen hast, dann sieht Gott dich durch das Kreuz. Er kann nicht an Jesus vorbeischauen. Und wenn er uns sieht, sieht er keine Sünde mehr an uns, keine frühere und keine kommende. Er sieht nur den Menschen, den er geschaffen hat und liebt und wie er ihn haben wollte. Mein Lehrer sagte, ein anderer Lehrer sagte in der Seelsorge immer, werde, was du bist. Werde, was du bist. Wir sind Königskinder. Und wir sind verfärbt und verunstaltet und verkrampft und verbogen. Werde, was du bist. Werde, was das Kreuz möglich macht, dass du bist. Wenn Gott uns sieht, sieht er keine Sünde mehr an uns, keine frühere und keine kommende. Wir lesen in 1. Petrus 2, Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus uns, euch, geheilt, schreibt Petrus. Wir sind also frei. Frei? Wozu? Um als Abbild Gottes in dieser Welt zu leben und alle Menschen als geliebte Geschöpfe Gottes zu behandeln. Egal, was sie glauben, egal, was sie sagen, egal, wen sie lieben oder wo sie leben oder wo sie herkommen, egal, was sie dir angetan haben. Wir begegnen ihnen respektvoll, liebevoll und würdigend, denn sie sind Königskinder. Jeder von ihnen. Woher bekommen wir die Kraft dafür? Das ist eine andere Predigt. Am 13.11. geht es um den Heiligen Geist. Jesus macht uns frei, ein fruchtbares Leben zu leben. Aus eigener Kraft geht es nicht. Wir brauchen die Verbindung zu ihm. Wir brauchen diesen Neustart. Und das feiern wir in der Taufe. Diesen Neustart feiern wir in der Taufe. Wenn du also Jesus als deinen Erlöser angenommen hast, vor kurzem oder vor langer Zeit, feiere dein neues Leben mit deiner Taufe. Mach es öffentlich. Bekenne Jesus vor den Menschen, vor uns, vor allen Menschen, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Das gehört einfach dazu. Es sichtbar zu machen, dass du zu Jesus gehörst und jetzt dieses andere Leben leben möchtest. Am 27.11., erster Advent, ist es soweit, wenn wir hier Wasser im Taufbecken haben. Und wenn du möchtest, feiern wir deine Taufe. Wende dich an Thomas oder an mich. Ja, wir Königskinder müssen lernen, dass unser Vater im Himmel uns liebt und ein gutes, fruchtvolles, friedliches Leben für uns im Sinn hat. Ja, wir müssen lernen, wie es um unser Herz steht, was Sünde mit uns macht und dass nur Jesus uns von ihr befreit, damit unser Leben gute Frucht bringt. Ja, wir müssen immer wieder lernen, was es heißt, Gottes Abbild in uns zu tragen und ihn auszustrahlen. Das ist eine tägliche und lebenslange, wunderschöne Aufgabe. Aber all das beginnt mit dieser einen Erkenntnis, die Martin Buber hatte. Es gibt nur wirklich eine Sünde, zu vergessen, dass jeder ein Königskind ist. Also entdecke all die Königskinder und übersehe nicht das Königskind, was du morgens im Spiegel siehst. Gott will durch dich leuchten und dein Leben fruchtbar machen durch seinen Segen. Amen.